Moin, ja, ich fange heute mal an, Thomas. Ich hoffe,
ja,
für dich in Ordnung.
Ja, absolut.
Wir haben ja einige aufmerksame Hörerinnen, haben es vielleicht gemerkt. In der letzten Folge haben wir ja ein Interview gemacht, oder du hast ein Interview mit mir gemacht. Das ist einfach mal ein Experiment, um mal zu gucken, um mal einen Weg zu finden, wie wir uns als Gastgeber auch mal ein bisschen vorstellen können, falls uns mal jemand für eine Moderation buchen möchte oder uns einfach näher kennenlernen will, weil, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, es tatsächlich, und das freut uns, und ich sage schon wieder tatsächlich, ich muss, glaube ich, mal eine Therapie machen, eine Sprachtherapie.
Bingo, können wir wieder abhaken.
Können wir wieder abhaken, aber das mache ich jetzt ja inzwischen auch absichtlich. Nein. Es geht darum, dass wir schon uns darüber freuen, dass es Menschen gibt, die unseren Podcast hören, die wir persönlich gar nicht kennen. Und da wird es dann natürlich irgendwann interessant. Aber es muss ja auch kein großes Mysterium sein, wer wir sind. Im Grunde erklären wir das ja auch auf unserer Homepage. Aber so ein bisschen tiefer zu gucken, kann ja nicht schaden. Und letztes Mal hast du mich, lieber Thomas, interviewt. Diesmal werde ich dich interviewen. Ich habe mich entschieden, das so in drei kleinen Blöcken zu machen, damit du so ein bisschen dir schon mal gedanklich, du weißt von vorher von gar nichts, wir haben auch nichts abgesprochen, das ist, glaube ich, auch beim letzten Mal so gewesen, und es ist auch wichtig, dass man als Interviewer sich da einfach auch mal oder als Interviewter fallen lassen kann. Ich habe so drei kleine Blöcke, die nenne ich einfach mal Kindheit, Jugend und Erwachsenensein.
Und Tod. Erwachsensein.
Ja, das, ich weiß, es wird ein kurzer Block der letzten.
Ja.
Ja, und ich habe mir auch erlaubt, eigene Fragen zu stellen natürlich, aber ich habe mir auch so ein bisschen Inspiration geben lassen, und da möchte ich jetzt unbezahlte Werbung machen. Ich habe dir das Set auch schon mal geschenkt. Hotel Matze, darf ich dich das fragen? Keine Angst, da kommt jetzt nicht irgendwie vorgelesene Fragen. Ich habe aber drei Sachen da mal rausgesucht,
die ich gut passend
finde. Ich will dich einmal ganz kurz vorstellen für die wenigen, die dich noch nicht kennen.
Thomas. Ja, dazu möchte ich ganz kurz noch ergänzen, solange ich das, die letzte Folge ist wirklich, wir zeichnen jetzt ja eine Woche nach, vier Tage nach Erscheinen der letzten Folge auf, Andreas, und wir müssen einen Bravo-Starschnitt von dir veröffentlichen, weil die läuft sehr, sehr gut. Ich habe gerade eben nochmal in die Zahlen reingeguckt, also Donnerwetter. Das Interesse ist auf jeden Fall da, und deshalb können wir auch ganz entspannt diese Folge aufnehmen. Wollte ich nur noch kurz einschieben, entschuldige
bitte. Wer sie noch nicht gehört hat, jetzt erstmal ausmachen hier und erstmal meine Folge und dann hier.
Genau.
Nein. Wir machen jetzt weiter. Also wie gesagt, Thomas Krause, geboren am 16.04.1972, nicht im Friedrich-Wilhelm-Lübcke-Kuck, aber dort aufgewachsen, die Kindheit dort verbracht im schönen Nordfriesland. Das ist schon mal so mal die Basis. Klar, es ist auch kein Geheimnis, du bist Familienpapa, bist seit 2009 verheiratet. Hast zwei wunderbare Kinder, geboren 2010 und 2013. Da erzählst du nur das, was du möchtest, weil ich finde Kinder, da will ich dir jetzt auch nicht zu viel drauf eingehen, da darfst du dich selbst öffnen, wenn du möchtest. Wir fangen bei deiner Kindheit an. Lieber Thomas, du bist, wie gesagt, 1972 geboren, und ich habe da eine Frage aus diesem Fragenset rausgesucht, weil ich die so schön passend finde. Darf ich dich das fragen, 111 Fragen, um uns besser zu verstehen, vom Hotel Matze, wie gesagt, kostenlose Werbung, aber diese Frage möchte ich einfach mal, er möchte das Copyright nicht ungenannt lassen, aber lieber Thomas, mit welchem Bild von Männlichkeit, / Weiblichkeit bist du aufgewachsen?
Oh, das ist eine gute Frage. Da werde ich gleich emotional. Das überrascht jetzt viele. Ich glaube, das ist ja auch nichts Neues. Wir ergänzen uns immer sehr gut, weil Ratio und Emotion bei uns so gut getrennt sind, sage ich mal, voneinander. Und deshalb geben wir ein gutes Team. Na, mein Bild von Männlichkeit ist ganz klar. Mein Vater war Landwirt. Und es gibt da immer dieses Bild von ihm, wo er auf dem Strohwagen steht und mit so einer Forke, manchmal auch mit den bloßen Händen, aber mit einer Forke, das ist eigentlich noch so dieses intensivere Bild, mit freiem Oberkörper und Forke, so die Strohballen dann auf den Wagen sortiert, die von der Strohpresse hochkommen. Also wir hatten keine Schleuderpresse damals, sondern ich weiß den Fachbegriff jetzt nicht dafür, aber die kamen dann immer so, wurden auf so einer Schiene hochgeschoben. Mein Vater hat die dann sortiert, und das ist so dieses Bild von, starker Papa, ne? So starker Papa, starker Mann. Ob ich jetzt daraufhin geschlossen habe, dass ich so auch so sein muss oder so, das weiß ich jetzt nicht. Mir geht dieses Bild von Ja, da kann man auch jetzt lange drüber diskutieren, von so dieses Betonen der Männlichkeit, das geht mir so völlig ab. Das ist aber ein anderes Thema. Und Weiblichkeit oder mit welchem Bild von Frau aufgewachsen bin, ja, das ist auch, ja, bevor ich das jetzt dreimal durchdenke, naja, meine Mutter hat, und ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt so, das kann ich ja ruhig erzählen, also meine Mutter habe ich persönlich als Hausfrau kennengelernt, als Hausfrau und Mutter, war auch im Landfrauenverein tätig, also hat sich aber ja immer schon für viele Dinge interessiert und ist ja nach vielen, vielen Jahren wieder zurück in ihren Beruf gegangen. Und das hat mir sehr imponiert und das hat mir auch gezeigt, dass das nicht unmöglich ist. Also dass jemand, wenn das jetzt gerade jemand hört, der sagt, Mensch, ich bin jetzt schon so viele Jahre aus dem Beruf raus. Meine Mutter war Jahrzehnte aus dem Beruf raus und hat dann wieder einen Job gefunden und hat dann nochmal, und das ist die eigentliche Sensation, hat den Job dann auch nochmal gewechselt. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber das hat vom Mindset her ja nichts. Also und ich habe meine Eltern, soweit ich das beurteilen kann, immer als gleichberechtigt und gleich stark in Anführungszeichen oder auch gleich schwach gesehen und halte das für eine, ja, ich glaube, das hat mir gut getan. Also so. Also würde ich das jetzt sagen.
Können wir ruhig davon sprechen, also eine moderne, wir reden immer von den 70er Jahren, in denen du ja also sozusagen deine Kindheit verbracht hast, moderne Kindheit. Und ich weiß auch, politisch geprägt ja so ein bisschen durch einen Papa, ich kenne deine Eltern ja beide, dein Papa ist ja leider schon 2017 gestorben. Aber Dieter war ja ein, kann man ruhig sagen, im besten Sinne, das meine ich gar nicht negativ, eher konservativ geprägter Mensch.
Ja.
Und deine Mutter, glaube ich, war ja eher für zumindest Lübcke-Kugger-Verhältnisse in den 70er Jahren eine Linksradikale, kann man fast sagen. Nein, aber das natürlich nicht. Aber
Vorsicht, die lebt noch und die weiß, wo du wohnst. Die wohnt auch ganz in deiner Nähe. Nein, also
aber,
nein, ganz
für damalige
klar,
Verhältnisse,
Vater,
ne?
Vater CDU, Mutter SPD, ganz, ganz sozialdemokratisch und vor allen Dingen haben meine Eltern mir ein nichtsdestoweniger trotz oder vielleicht gerade deshalb ein sehr liberales Weltbild mitgegeben, meine Mutter vor allen Dingen. Also und das ist es vielleicht, was mich auch ausmacht, dass ich eben sage, okay, das war immer schon und wir reden jetzt, wie du schon gerade sagst, von den 70er Jahren. Vielleicht auch Jugend, das spielt schon in die Jugend ja so ein bisschen mit rein, aber jetzt zum Beispiel war damals, Schwule gab es nicht damals in der Region, in der wir groß waren. Natürlich gab es die, aber die haben sich teilweise bei uns auch ganz in der Nähe tragisch umgebracht, weil sie sich von der Gesellschaft nicht akzeptiert fühlten oder welche Gründe auch immer das waren, ganz dramatisch. Und da hat vor allen Dingen meine Mutter immer schon gesagt, Mensch, das sind alles Menschen und dies und das und das und bla bla bla. Und also das da bin ich auch, nicht weil ich weiß, dass sie das jetzt hört, aber das habe ich ihr vielleicht auch noch nie so gesagt, Mama, ich danke dir dafür, weil ich bin wirklich sehr stolz darauf, dass ich so ein offenes Weltbild habe, zumindest aus meiner eigenen Sicht.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade sagst, dass man gewisse Dinge auch nicht sagen kann, weil ich glaube, es gibt auch Dinge, die du vielleicht deinem Vater nie sagen konntest oder vergessen. Ich weiß, du hast ein sehr intensives Verhältnis auch zu deinem Vater gehabt, aber es ist für uns, du hast mir das ja voraus im Grunde und damit meine ich jetzt wieder also völlig ohne Wertung, aber du hast das Erlebnis, einen Elternteil zu verlieren, schon erlebt. Mir ist das bisher erspart geblieben, aber ich glaube, das spielt echt eine Rolle zu sagen, sprich auch mit den Menschen, die noch da sind. Oder,
ja, ne, unbedingt. Ich glaube, man sollte sich da keinen Stress machen, klar, es gibt viele Dinge, Nina hat, meine Schwester, hat nochmal mit meinem Vater vielleicht 3 Monate oder länger davor, so ein bisschen länger davor schon so ein Buch ausgefüllt, Opa, erzähl mal, also wo dann so Dinge eingetragen wurden, mit denen man dann, ja, wo er einfach von früher erzählt, damit auch die Enkelkinder respektive aber auch die Kinder einen Einblick haben, wie das eigentlich war und was Opa so gedacht hat. Was ich meinen Vater zum Beispiel nie so richtig rausgefunden habe, auf welche Musik er eigentlich so stand und so ein paar Fragen, aber da bin ich mittlerweile, wie soll ich sagen, drüber hinweg, dass man sagt, ach, das konnte ich ihn jetzt nicht mehr fragen oder so. Das legt sich dann so ein bisschen mit der Zeit. Also ich kann sagen, wir haben uns voneinander verabschiedet und es war, soweit wir das miteinander klären konnten, aus unseren beiden Verhaltensmechanismen und Denkmechanismen heraus, war alles Chico. Wirklich, also so ohne Gram und ohne, also es gab Dinge aus meiner Sicht, die konnten wir nicht ausarbeiten, also Thematiken, die zwischen uns schwebten, die, das hätte man auch, wenn er 90 geworden wäre, nicht hinbekommen. Mhm. Das ist also, und deshalb sehe ich das völlig undramatisch, dass ich sage, ja, das war, es gab Dinge, die zwischen uns standen, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, also ich habe immer, ja, wie soll ich das sagen? Also meine Eltern haben sich ja getrennt und selbst in der Trennung, wenn in der Familie irgendwas komplett schief lief, an dem meistens ich schuld war, dann nein. Aber dann hat die Familie zusammengehalten, trotz der Trennung. Und das sagt eigentlich schon alles über diese Familienwerte aus, wo ich sage, Mensch, toll, das sind zwei völlig unterschiedliche Menschen und die dann in Trennung gelebt haben und dementsprechend hielten sie aber dann trotzdem für die Familie zusammen. Und das sagt eigentlich alles aus über unsere Kommunikation, finde ich zumindest.
Ja, und genau, das ist, finde ich, einen sehr schönen Punkt. Wir bleiben noch mal kurz bei deiner Kindheit. Wie gesagt, 72 geboren, Landwirtsfamilie. Ja. Und du warst dann, glaube ich, schon 7 Jahre alt, als dann deine Schwester ins Leben kam, in dein Leben kam. Ne? Also wir haben das ja in meiner Folge besprochen, da ist der Unterschied nicht, also aus heutiger Sicht, wenn ihr heute miteinander umgeht, ist der Altersunterschied, spielt da keine Rolle. Aber in der Kindheit spielt er natürlich schon eine Rolle, weil ich sag mal, ein Neunjähriger kann mit einer Zweijährigen relativ wenig anfangen. Wie hat sich das, wenn du hast ja, ich weiß ja, ist ja kein Geheimnis, du hast zu Nina ein sehr enges und Vertrauensverhältnis und so weiter. Also, ne, das ist wirklich Geschwisterliebe im positiven Sinne. Aber es ist, Absolut. Es geht jetzt so dieses, wie hast du das erlebt damals? War das für dich? Du hast mal selber so ein Bild, ich glaube, es war mehr im Spaß, aber auch halb im Ernst. Prinz Thomas bekam plötzlich irgendwie Konkurrenz. Beschreibt es das Bild?
Ja, also das ist, glaube ich, generell ja so ein wofür Einzelkinder ja auch gar nichts können. Das ist nun mal ein Kind und darauf konzentriert sich dann die ganze Energie. Und das ist auch das erste Kind und dann wird man, also ich will nicht sagen, ich bin verhätschelt worden, aber ich war schon der Prinz. So. Mhm. Und dann, wenn dann jemand kommt und dafür kann Nina ja nun nichts, dann ist das schon ein großer, für mich ist es zumindest ein großer Einschnitt. Plötzlich geht diese Aufmerksamkeit komplett zu diesem Baby, ist ja klar, ein Baby braucht viel mehr Unterstützung und der Junge kann schon allein loben dann und so. Mhm. Und dieses Bild vom, bei uns heißt das ja Kinskiek, nicht Kinski, sondern Kinskiek.
Ja, genau.
Also Kinder gucken, dann kommen also Verwandtschaft und alle vorbei. Und ich weiß gar nicht, ob das so stattgefunden hat, aber mein Bild ist immer, dass so ein entfernter Verwandter kam, so lass mich mal durch, ich will zu dem Baby, so und schob mich so zur Seite. Das ist wahrscheinlich nie passiert, aber das ist so. Ich glaube, ich habe dann noch 2 Mark bekommen. Das war wirklich eine harte Geschichte und vor allen Dingen dann ja auch sehr lange eine harte Geschichte, weil du schon sagst, ein Neunjähriger kann mit einer Zweijährigen nichts anfangen und das hat sich dann erst, also wir sind ja immer eng verbunden gewesen, aber so das, und als meine Eltern sich trennten, waren Nina, glaube ich, 13 und ich dementsprechend 7 Jahre älter. Da wurde das so langsam, dass sich da irgendwie auch was entwickelt hat, also mit dem Erwachsensein und dann nachher war das ja wirklich so, haben wir dann ja auch so komplett zueinander gefunden. Wir waren aber auch uns nie Spinnefeind in dem Sinne. Ne? Also in der Kinderzeit, aber ansonsten waren wir ja auch immer eine Familie. Diese Familienwerte haben wir ja auch mit übernommen.
Aber gab es so einen Punkt für dich, wo deine kleine Schwester, die du natürlich auch beschützen wolltest, ne, das macht ja ein großer Bruder auch, das glaube ich, das hast du ja auch früher gemacht und für die du natürlich auch Liebe empfindest oder empfunden hast damals auch. Aber wann wurde aus deiner kleinen Schwester irgendwann vielleicht auch sowas wie deine Freundin?
Ja, es hört sich jetzt ein bisschen komisch
an. Nein, um Gottes Willen jetzt.
Nein. Es war ja immer, mein Leben ist ja sehr aktionsreich verlaufen, nennen wir es mal so. Das heißt, ich habe meine kleine Schwester immer so am Rande, jetzt ist sie gerade auf Römme und macht da ihr freiwilliges soziales Jahr und so weiter und so weiter. Und ich hatte immer zu tun, ich wollte nie umziehen, wollte eigentlich, mein Traum war früher immer ein großes Haus, also schon mit Schlosscharakter oder so. Also wir sprechen jetzt von dem 7 bis 14-jährigen Thomas, vielleicht auch noch von dem 18-jährigen Thomas und wollte nie umziehen. Ich wollte immer sesshaft irgendwie am liebsten so einsam und hier und da. Und bin, ich habe es jetzt nochmal nachgerechnet, 24 Mal umgezogen in meinem Leben. Und dementsprechend wenig habe ich immer mitbekommen. Ah, sie macht jetzt gerade das und das und das und das. Und Nina hat ja auch das ganz toll gemacht, wie ich finde. Sie hat erst eine Ausbildung gemacht und hat dann studiert. Und das ist, glaube ich, genau wie meine Frau übrigens. Und das finde ich einen ganz großartigen Lebensweg, weil man dann so ein bisschen die Lebensrealität da draußen kennenlernt und dann sich nochmal so auf die andere Komponente konzentrieren kann. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das ist so, ja, in meiner Berlin-Zeit, also das war ja so 2004 bis 2008, da ist das so intensiver gefunden. Davor müsste ich nachdenken, aber da war ich war ja immer getrieben. Ich war ja immer unterwegs, musste mir den, naja, vielleicht auch schon in der Zeit in kleinen Prafzhagen, das müssen wir jetzt rauspiepen, den Ort, den darf keiner kennenlernen, das bringt nur Unglück. Nein, aber da gibt es ja auch so viel zu erzählen, aber auch davor war das immer schon so. Aber es war halt immer am Rande, aber wir hatten immer Kontakt und haben uns ja immer gesehen. Aber so dieses richtige Friendship, nenne ich das jetzt mal, ist im Erwachsenenalter, im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, mit 30, sage ich jetzt mal, von Nina 30, ich 37, vielleicht ein bisschen früher. Das müssen wir Nina vielleicht
auch. Genau, aber das ist ja auch erstmal jetzt deine Wahrnehmung, das ist auch völlig okay. Ich würde jetzt gerne die Tür zu deiner Kindheit, weil es soll jetzt hier ja auch keine Sitzung werden beim Psychologen oder beim Psychiater, sondern ich würde die Tür zu deiner Kindheit gerne erstmal einfach mal schließen. Wenn du sie wieder aufmachen willst, darfst du es jederzeit
natürlich. Nein, habe ich schon lange auch selber gemacht, das ist auch ganz
gut. Wir gehen jetzt in deine Jugend und wo die beginnt, das ist immer eine Definitionsfrage. Einige sagen, die fängt mit 14 an, einige sagen, die fängt mit 20 an und geht bis 50 oder wie auch immer. Völlig egal, aber ich habe mir so ein bisschen unter Stichworten nur mal aufgeschrieben, was ich so als Erinnerung an deine Jugend habe. Das ist natürlich, das ist jetzt überhaupt nicht vollständig. Also das ist bitte, sind nur vier kleine Stichworte, die auch jetzt völlig wertfrei bitte rüberkommen sollen, aber ich habe mir auch mal aufgeschrieben, Herzschmerz, Föhr, Wochenschau und Brüche. Ja, du kannst selber sagen, was du damit anfangen und ich will auch gar nicht, das geht auch nicht um eine Wertung, aber das ist so das, was mir so oft in den Kopf kommt, neben vielen anderen Sachen auch, aber so dieses, wir können ja mal, ich würde mit einer Frage wieder von, darf ich dich das fragen, vom Hotel Matze einsteigen in diesen Blog. Und zwar damit einfach, ne, du musst da jetzt auch nicht auf jeden Punkt eingehen, das ist gar nicht wichtig.
Möchte ich aber gerne.
Das darfst du gerne machen. Also, ich würde eine Einstiegsfrage stellen, und zwar, was kritisierst du an anderen, was dir selbst nicht gelingt?
Boah, ich weiß, was ich an anderen kritisiere, was mir nicht gelingt.
Ja. Ist nicht von mir, aber.
Ja, ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Ich kritisiere an anderen, ich muss wirklich darüber nachdenken.
Ja, ist ja völlig okay.
Dieses.
Lass uns teilhaben an
deinem Prozess. Ich ärgere mich selber darüber, dass ich im Außen so viel kritisiere, anstatt, also es gab schon Phasen in meinem Leben, da hatte ich eine andere Art von Gelassenheit. Das muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Also momentan ist es wirklich so, dass ich und ich weiß nicht, ob vielleicht auch die Corona-Pandemie daran so einen Anteil hat, weil das ja wirklich sehr viel umgeworfen hat. Und sage, es gibt eigentlich keinen Grund, so kritisch zu sein mit mir selber, aber auch dann mit anderen. Und man geht ja gerne dann raus, um das irgendwie loszuwerden oder um sich besser zu fühlen. Also das ist etwas, was ich durchaus realisiere, dass nicht nur ich, sondern auch andere sagen, ah, guck mal, der und der. Und das ist ja auch scheiße und so, damit man sich selber besser fühlt. Das ist ja letztendlich das. Das ist
menschlich, glaube ich. Ne?
Kritik ist vielleicht auch sehr verwandt mit Neid, dass manchmal anderen scheinbar, und du bist ja so ein Mensch, du sagst, du kennst wenig Neid, also zumindest aus der Eigensicht. Und bei mir ist es schon so, dass ich sage, warum gelingt dem das so leicht? Warum bin ich? Und dann kommt dieses so selbst, ja, warum bist du so dumm und kriegst das nicht auf die Reihe? Und das ist ja ein ganz gefährlicher Weg. Also ich verfolge das ja schon, was in meinem Kopf an Selbstdialog so abläuft. Aber das ist vielleicht so dieser Neid oder dieses ja, irgendwo muss diese Energie ja hin und auch meine Obsession durchaus ja auch für den Straßenverkehr. Da frage ich mich dann, woher kommt das? Woher kommt das, dass ich jetzt sage, warum ist das so und das ist gefährlich für meine Kinder? Das mag auch ein Teil sein, aber genau, es gibt auch andere Anteile.
Ja.
Ne? Aber das ist ja nicht meine Jugend, aber das ist ganz schwierig da. Das ist eine sehr gute Frage, die sollten wir uns aber auch für andere Leute, ja, weil das bringt ja wirklich einen zum Nachdenken.
Also wie gesagt, du musst
wir sollten vielleicht mal Matze einladen. Ich möchte gerne mal Matze einladen. Den habe ich auch Fragen.
Allen voran, wie gesagt, ich schätze den Mann ja sehr, habe ich ja schon an anderer Stelle gesagt, aber seine Liebscher- und Prachtfolge würde ich gerne mit ihm nochmal besprechen, aber das gehört hier nicht her.
Das gehört hier nicht her,
nein, genau. Ich finde, Thomas, du hast sie absolut aus meiner Sicht ausreichend beantwortet. Es geht nämlich auch gar nicht darum, jetzt jede Frage abschließend und mit Ja oder Nein, in dem Fall sowieso nicht schwierig, unmöglich, aber ich glaube, genau das ist das. Also, oder beziehungsweise, es geht überhaupt nicht um eine Wertung jetzt, sondern es ist schwer zu beantworten, sowas, ne? Und,
ja.
Und dass du ein sehr selbstkritischer Mensch bist, das ist mir natürlich auch nicht verborgen geblieben. Vielleicht darfst du, es ist nur eine Möglichkeit für dich, auch da weniger selbstkritisch sein und einfach zu sagen, komm, ist so. Aber ne, wie gesagt, wenn du das Thema Neid reinbringst, ich sehe dich ehrlich gesagt eher auch als Menschen, der gar nicht neidisch ist, sondern der vielleicht manchmal hadert mit Dingen. Aber völlig aus meiner Sicht jetzt, ne, das ist jetzt nur meine Perspektive, völlig zu Unrecht, weil du hast andere Sachen dafür hingekriegt und bekommst andere Sachen hin, wenn dir das eine vielleicht nicht gelingt oder du glaubst, es ist dir nicht gelungen. Ne? Aber, wie gesagt, wir sind hier nicht in der Therapie, sondern geht darum, dich kennenzulernen.
Ja. Bin mir nicht so sicher. Ja, genau. Nein, es ist es sind ja diese großen Ausschläge manchmal, die ich in meinem Leben unter Kontrolle kriegen möchte. Auf der anderen Seite habe ich in manchen Situationen ja auch ein sehr hohes Selbstbewusstsein, wo ich einfach ganz klar weiß, jetzt kann ich hier punkten, beziehungsweise als ich meine Bühnenkarriere gestartet habe, und so nenne ich jetzt mal alles, was damit zu tun hat. Ich bin ja bei dir, du hast mich zum Radio geholt, ich habe auf der Bühne gestanden und Comedy gemacht, ich habe Vorträge gehalten, ich habe Workshops gemacht, das ist alles zusammengefasst und da habe ich eine sehr hohe Konfidenz und Kompetenz mittlerweile. Am Anfang habe ich das aus eigener Sicht gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber das ist dann auch irgendwann gekippt in eine Leidenschaft oder hat sich gedreht in eine Leidenschaft und um Nutzen für andere auch zu generieren. Und wenn beides zusammenkommt, wenn man sagt, Mensch, ich kriege hier eine Aufmerksamkeit und kann gleichzeitig was geben, dann finde ich das mittlerweile ich bin ja schon 52, dann finde ich das ganz gut. Aber lass uns doch die vier Begriffe mal ganz
kurz wenn du durchgehen. Das möchtest.
Herzschmerz hattest du als erstes, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, das ist etwas, was sich auch zum Glück in den letzten Jahren ja stark verändert hat. Aber du weißt es selber, ich habe dich da, ob du wolltest oder nicht, als Freund mir auch ein bisschen mit reingezogen. Es war ja immer gleich die große Liebe, es sollte immer gleich geheiratet werden und viele Kinder. Das war immer so der subbewusste Plan, der da so mitschwang. Und ich war immer unsterblich verliebt. Und wenn es dann durch diese Überliebe irgendwann die Frau genervt war oder so, dann war ja immer gleich die Leiden des jungen Werther. Das war also ganz dramatisch und mit den Jahren, also wurde es auch nicht besser, sondern erst, sage ich mal, so in den letzten, das sind ja jetzt auch schon wieder 15 Jahre, die ich verheiratet bin dieses Jahr. Also die letzten 15, 16 Jahre, muss ich jetzt wirklich auch sagen, mit einer flexiblen Frau, mit einer Frau, die auch weiß, wo sie nachfragen muss, warum das denn sein müsste. Also das ist dann auch so eine Art fortschreitende Therapie, wo man sagt, es ist nicht alles so, wie es scheint, sondern dass es also gewisse Prägungen halt auch gibt, die man immer wieder durchspielt, dann sind wir doch schon wieder im Therapiebereich. Aber Herzschmerz ist ein ganz großer Faktor. Missen möchte ich es auch nicht. Manchmal war es ein bisschen anstrengend, hat es viel Geld gekostet, vor allen Dingen meinen Vater, der dann immer noch sagt, der Kiefernschrank da in der und der Straße, den habe ich aber bezahlt. Mhm. Nein, das ist jetzt zu verwirrend, aber Herzschmerz war ein großer Faktor in meinem Leben, ja.
Dann fahren wir rüber nach Föhr. Willst du rübersetzen?
Genau. Föhr, davor kam ja die Wochenschau.
Ja, stimmt.
War
ja chronologisch.
Die Zeitung, für die ich gearbeitet habe. Genau, machen wir es chronologisch. Und das war einer der schönsten Jobs in meinem Leben. Das kann ich also, das ist wirklich, und das hat nichts mit Vergangenheitsverklärung zu tun. Ich habe ja viele Jobs gehabt und da spielt ja Brüche auch schon so ein bisschen mit rein. Und das war aber etwas, wofür ich 24/7 geglüht habe, wo mich meine damalige Freundin angerufen hat und hat gesagt, willst du nicht langsam mal nach Hause kommen? Und ich gar nicht gemerkt habe, dass es wirklich schon Mitternacht war oder dass ich morgens um 6 oder noch früher dahin gefahren bin, weil ich einfach so einen Bock hatte zu arbeiten. Und das war wirklich, wirklich eine großartige Zeit, dass ich da Zeitung machen durfte, weitestgehend ohne Vorschriften. Also mein damaliger Chef, Willy Brinkmeier, der war auch sehr boulevardlastig und wir waren ja, das war ein Anzeigenblatt in Niebel, aber wir hatten eine gewisse Reichweite und unter damaligen Aspekten war das halt schon auch etwas, womit man auch, ja, viele Menschen erreichte und das hat mir einfach Spaß gemacht, auch Boulevard zu machen, aber eben lokalen Boulevard. Mhm. Und das hat die Zeitung dann ja auch sehr etabliert gemacht. Wir hatten da teilweise in einem kleinen Markt wie Nordfriesland oder Südtondern, das ist dann nochmal die Hälfte von Nordfriesland, hatten wir dann ein teilweise 4 Anzeigenblätter und die Tageszeitung am Markt und dadurch, dass wir ein sehr, sehr hohes Anzeigenvolumen hatten, das lag natürlich auch an den tollen Anzeigenverkäufern.
Naja, aber die können ja nur verkaufen, auch, wenn das Produkt gut ist.
Die können ja nur verkaufen, wenn das Blatt auch gelesen wird und wir hatten relativ wenig Sachen, wo gesagt wurde, bitte nicht bei uns die Zeitung einschmeißen oder die Leute, und das war der Ritterschlag, haben sogar angerufen und haben gesagt, warum haben wir diese Woche die Wochenschau nicht bekommen für ein Anzeigenblatt, und das schreibe ich mir dann auch so ein bisschen mit auf die Fahnen.
Ja, du hast ja da immer Wege, wir wollen das nur ganz kurz streifen, weil das wird sonst zu lang, aber zu nerdy. Aber,
genau.
Aber ich fand es auch so, du hast ja so Themen gesetzt. Eine Sache, korrigier mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, war ja im Grunde, bist du ja, wenn man so will, der Erfinder dieser Wahnsinnsidee, die nachher in diesem Challenge Day, ich glaube 1996 mündete, dass Niebel die Olympischen Spiele 2004 ausrichten will. Das war dann, glaube ich, muss ja so auch 95, 96, ich weiß nicht mehr, 93, 94 gewesen sein. Und das kam ja so ein bisschen durch diese Geschichte, glaube ich, die du initiiert hast mit den Originalen. Das waren so drei Männer aus drei Unternehmerpersönlichkeiten.
Drei der Unternehmer,
die du so vorgestellt hast. Da haben dann, sag ich mal, Kollegen beim Nordfriesland Tageblatt oder ein Kollege, der inzwischen nicht mehr lebt, deswegen ist es egal, aber der hat das ja kritisiert, das sind keine Originale, und du hast dich einfach drüber hinweggesetzt. Das fand ich sehr, sehr spannend damals und auch interessant. Du hast einfach gesagt, nee, das ist jetzt die jetzige Zeit und es ist egal, ich mach das jetzt.
Genau. Mal, ne? Genau, das waren ja Jan Beusen, Japsen und der Architekt, dessen Name ich jetzt vergessen habe, aber das waren einfach Leute, Unternehmer, damals junge Unternehmer, und das waren halt die neuen Originale. Mhm. Es ist ja auch, hat ja auch niemand was gesagt gegen die alten Originale, aber ich dachte, es ist auch mal Zeit für was Neues, und die haben sich da in Niebel immer auf so einer Bank getroffen und haben da einen Schnack gehalten, und dann habe ich das so ein bisschen, haben wir da immer so ein bisschen rumfantasiert, ich habe dann halt auch mal damit gesessen, und daraus ist dann die Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele geworden, glaube ich. Das wurde dann ja auch, das erschien dann auch in allen Medien. Und da habe ich mich auch nicht beirren lassen. Das fand ich eine schöne Aktion. Und ach, ich habe ja viel erlebt. Also wir haben ja auch mit Windkraft und so, da kamen dann plötzlich Leute in die, werde ich auch nie vergessen, dann kam da so ein älterer Herr mit seiner Tochter oder so rein in die Redaktion und hat mir dann also die Zeit, also die Wochenzeitung, die Zeit vorgelegt und haben gesagt, dann hier, gucken Sie sich das mal an, wie über Windkraft berichtet wird. Und ich sage, ja, das ist ja gut und schön, aber was hat das denn mit uns zu tun? Mhm. Und ich hatte dann auch was über Windkraft veröffentlicht, was meiner Meinung nach sehr ausgewogen war, und habe sogar eine Umfrage dazu gemacht und positive als auch negative, also damals schon, wir reden jetzt von vor, Andreas, wie lange ist das her? 30 Jahren. War damals schon heiß umkämpftes Thema. Und ich habe da Sachen erlebt, großartig. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Dafür nehme ich mal einen eigenen dreistündigen Podcast
auf,
die Geschichten alle zu arbeiten.
Genau. Machen, das lagern
wir aus. Dann hast du dir noch Föhr ausgesucht. Das ist ja auch eine berufliche Station gewesen. Da war ich sozusagen Juniorchef in einem, also ich hatte damals eine Freundin und die Eltern der Freundin hatten ein Fischrestaurant und die haben uns dann irgendwann gefragt, ich muss das, es ist jetzt alles aus Erinnerung, okay, falls ja, die jetzt zuhören, möchte ich nur sagen, ich mache das, ja, sage das jetzt so, wie ich das erinnere und hoffe, dass das so war, weil man, ne, weil manchmal, es war vielleicht völlig anders, dann ruft mich an, wenn das anders war. So, und dann haben die Eltern irgendwann gesagt, wollt ihr nicht hier nebenan einen Fischladen haben? Und damals habe ich mir gedacht, meine Güte, also da stand auch im Fokus Geld verdienen und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre eine einmalige Möglichkeit, sich eine goldene Nase zu verdienen und das kam dann auch so, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, wir sind dann also da mit Mann und Maus darüber, meine Freundin und ich, wir haben damals noch in Niebel gewohnt und dann haben wir da einen Fischladen hochgezogen mit ansässigem Restaurant. Und das Ganze hat auch sehr gut funktioniert. Über ein paar Jahre habe ich da mir, also ich habe in meinem Leben nie wieder vorher, aber auch nachher körperlich so viel gearbeitet und auch mit einer Leidenschaft. Das ist ja nun was völlig anderes als Journalismus, aber es hat mir einen Riesenspaß gemacht, war aber auch sehr anstrengend und es waren halt an diesem Projekt sehr viele Leute beteiligt und das hat das Ganze, sage ich mal, auch ein bisschen anstrengend gemacht. Das Ende war dann auch leider ein bisschen unrühmlich und auch ein bisschen dramatisch, wie das in meinen Liebesgeschichten so war. Und dann begann ein neuer Abschnitt. Aber ich habe halt auch unheimlich viel gelernt und es hat mir, wie gesagt, auch habe ich immer wieder neue Aspekte gefunden, wie mir das Spaß gemacht hat. Zum Beispiel Schaufensterdekoration mit Fischen kann Riesenspaß machen.
Ja. Ja, der letzte Punkt, das heißt jetzt aber nicht, dass damit deine Jugend auserzählt ist, aber mir fiel das, es ist ja auch das junge Erwachsenen-Dasein, aber das geht ja einander über. Ja. Das Thema Brüche, wie würdest du das für dich definieren? Also wenn
Brüche / Flexibilität, also Brüche hat es halt in meinem Leben immer schon gegeben, gerade jetzt, was meine Bildung anbelangt, sage ich mal. Also ich war kein guter Schüler oder ich war ein sehr fauler Schüler. Meine Kinder hören das ja noch nicht. Und wenn sie das irgendwann mal hören,
dann ist zu spät.
Dann sind sie hoffentlich schon aus der Schule raus, dann ist es zu spät. Ich war sehr, sehr faul, weil ich einfach auch viele andere Dinge zu regeln hatte und weil es hat einfach nicht funktioniert. Die Lehrer haben es nicht geschafft, mich nach der vierten Klasse so mitzunehmen, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hätte. Und ich habe noch nicht damals den Wert von Bildung, den habe ich damals noch nicht so für mich verorten können, zumindest nicht bei Mathematik oder sowas. Dementsprechend bin ich dann gestartet mit einer Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann, weil ich halt nicht wusste, man muss halt irgendeine Ausbildung machen, das haben wir auch schon mal thematisiert und habe das dann auf Sylt gemacht, habe das dann aber abgebrochen und bin dann zur Zeitung gekommen und mit der Zeitung war ich dann mein Leben lang Quereinsteiger, bin dann ja auch in einige Verkäuferjobs gewechselt, beziehungsweise bin ich 2000, das war ja nach dem Bruch auf Föhr, wieder ein Bruch, bin ich dann bei dir gelandet in Lübeck und habe gesagt, Mensch Andreas, hast du nicht was für mich und bin dann so beim Radio gelandet, aber auch da wurden Verkäufer gesucht und das wurde sehr gut bezahlt. Und dann habe ich mich dafür entschieden.
Ja, ich darf das aus meiner Erinnerung kurz ergänzen. Ich weiß es nämlich noch so, du hast bei mir, das war im Januar, meine ich, 2000, war das so? Oder war
ja,
das
genau.
Hier, ne? Also,
ja.
Da hast du bist du ja nach Lübeck gezogen und hast dann ja als Praktikant angefangen in der Redaktion bei mir im Außenstudio. Und dann war sehr schnell, hieß es, ja, den wollen wir behalten, der soll ein Volontariat kriegen. Ne? Also das war nicht von mir, also ich hätte es auch gesagt, aber es war nicht an mir, das zu entscheiden. Das kam aus Kiel und dann hieß es, ja, Thomas soll ein Volontariat, aber gleichzeitig war der Vertrieb, also der Verkauf, an dir interessiert. Und es ist, ich denke manchmal drüber nach, ich sage auch nicht, ob das besser oder schlechter wäre, das meine ich gar nicht. Aber wenn du dieses Volontariat gemacht hättest, wie wäre es für dich weitergegangen? Ne? Das ist wär interessant,
ist die Frage.
Ob das jetzt besser, weiß ich gar nicht, darum geht es nicht.
Ja.
Aber es war dann so dieses Ding, ja, Verkauf war damals wohl bei RSH wichtiger in dem Moment, ne, weil den brauchen wir da jetzt dringend. Und da hat man gesagt, der wird jetzt, damals hieß es Macht 3, in den Vertrieb.
Genau.
Hast du dann ja sehr schnell eine Festanstellung bekommen. War ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch wesentlich mehr Geld, als wenn du jetzt als Volontär angefangen hättest. Hättest 2 Jahre eine Ausbildung gemacht. Aber so warst du dann sehr schnell auf diese Vertriebsschiene gezogen. Ne?
Ja.
Also, und das war, ich weiß, dass die damalige Redaktionsleitung, Die haben echt gesagt, ne, den wollen wir gerne haben und so weiter. Und dann hieß es aber von der Chefebene sozusagen nachher, ja, nee, der das geht nicht, der muss dahin. Ne? War das so oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, das war genau so. Und ich bin dann ja, also ich, wie gesagt, hätte Fahrradkette, ja, aber das egal. Ist halt ja. so. Ich hätte beide Wege gerne eingeschlagen und ich sag mal, ich fühle mich schon auch heute noch im Journalismus, in der Unterhaltung zu Hause. Und damals war natürlich aber auch dieses Angebot und es war halt eben auch ein Haufen Geld, muss man wirklich sagen. Und ich war ja auch noch blutjung.
Ja, du hast ein Auto bekommen, ne?
Das war, es gab ja. einen eigenen Firmenwagen ja. und es gab diese hippe Medienwelt, also da habe ich ja auch viele ja, tolle ja. Sachen erlebt, das war eine tolle Zeit und dann habe ich eben den nächsten Bruch gemacht, indem ich dann sogar noch in der Zeit, wo es dann hieß, so jetzt geht er, ich sollte ja nach Norderstedt, also in den Speckgürtel von Hamburg und sollte da dann das Büro leiten oder beziehungsweise alleine da im Büro sitzen, aber für den Bereich zuständig sein.
Genau,
ja, so. Das hört sich besser an. Ja. Und dann kam aber ja ein Unternehmen, das mich dann sogar noch abgeworben hat und hat noch mehr Geld raufgeworfen und auch eine Chance auf Aktienoptionen, was weiß ich nicht alles. Das ist übrigens das Unternehmen, da könnt ihr euch die Vorvorfolge nochmal anfangen mit Hermann Markau, dass Hermann Markau dann nachher gerettet hat. Aber das sind alles wüste Geschichten. Ja, ich glaube, juristisch könnte ich auch was erzählen, aber da ist es ganz wild gelaufen.
Also nicht eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben hast du nicht.
Ja, nee, das ist auch, ich glaube, da gibt es auch das Unternehmen, ich weiß gar nicht, ob das noch existiert. Das war auch eine sehr wilde Zeit. Wie gesagt, es war immer sehr getrieben, aber ich habe dafür ja auch viel erlebt. Also ja. ich habe viel mitgenommen und habe viele Menschen kennengelernt, kenne viele Bereiche und das ist letztendlich das, was dann meine, ich glaube, es gibt irgendwie, ob das jetzt Bill Gates war oder ich glaube, es war hier der von Apple, Steve Jobs, dann Connecting the Dots. Also irgendwann ergibt schon alles Sinn und dann kommen alle Fähigkeiten, die man sich so erworben hat, zum Einsatz. Und so ist das bei mir. Also ich habe in so vielen Bereichen, kann ich vorweggehen oder kann selbstsicher irgendwo hingehen, weil ich sage, ach cool, guck mal, das habe ich auch schon erlebt. Und das habe ich auch schon, ach, das habe ich auch schon gemacht und so. Ne? Und um meine Berliner Zeit noch kurz zu streifen,
ja.
wo ich dann ja auch letztendlich Nicole kennengelernt habe, da habe ich ja auch mehrere Verkäuferjobs gemacht, aber da habe ich vor allen Dingen im Berliner Untergrund ja sehr viel erlebt. Du bist ja auch zu meinem Geburtstag, den habe ich damals in der Kammer Neuer Bar.
Ja, 2005.
Genau, 2005 da in der Kammer Neuer Bar gefeiert. Die Kammer Neuer Bar, ganz kurz, ist eine Untergrundbar, also zutiefst illegal, gab es ehemaliger Friseursalon aufgebrochen und da wurde dann Party gemacht, aber dann auch mehr oder weniger professionell. Da habe ich die Berliner Subkultur, das war in Berlin.
Neukölln, ne, war das, oder?
Neukölln, ja. genau. Und da habe ich Berliner Subkultur vom Feinsten kennengelernt, auch Kunst. Also da bin ich dann auch sehr viel mit Kunst in Berührung gekommen und aber auch wieder Bühne. Und das ist eben dieses, wo ich sage, das macht mich auch aus. Ich habe so viel gesehen in meinem Leben. Könnte natürlich immer irgendwo mehr sein, aber es ist ja auch noch nicht ganz zu Ende.
Nein, absolut nicht. Und es war auch eine interessante und spannende Zeit. Ich habe dich da auch mehrfach besucht in dieser Zeit und ich weiß, so 2005, das war dieser Abend in der Kammer Neuer Bar, da war, glaube ich, genau. dein Vater auch dabei. Ne? Da sind wir
mein Vater war auch
genau,
dabei.
Genau, sind wir am nächsten Tag mit Dieter dann auch noch in so ein Varieté-Ding gegangen. Ja, war sehr, sehr spannend und das war auch so, war so eine Großstadt-Atmosphäre, du bist da richtig eingetaucht, hast dann ja auch ein paar Jahre da verbracht mit ganz unterschiedlichen Projekten. Und ich würde dann sozusagen jetzt die Tür öffnen für den erwachsenen Thomas. Und der fängt für mich als jemand, der dich kennt, ehrlich gesagt so ein bisschen mit deiner Hochzeit
jetzt bin ich gespannt.
2009 an. Also
ja.
das heißt ja nicht, das ist ja nicht schlecht, dass man jetzt auch eine lange Jugend hatte, aber viel ausprobiert, viel getestet, viel Energie auch in Sachen reingesteckt. Na, und du hast dann, Nicole, ja, sagtest du ja schon, in dieser Berliner Szene, beziehungsweise es war ja dann über verschiedene Trainings und so weiter, habt ihr euch dann kennengelernt. Ja, und dann habt ihr 2009 geheiratet. Und da würde ich dann schon sagen, weil dann habt ihr dann 2010, 2013 eure Kinder bekommen. Und ich würde diese Zeit, um noch einen kurzen Abstecher in deine, weil wir sind jetzt schon in der Zeit relativ weit, aber
genau.
Die Erwachsenenzeit ist ja nicht der größte Teil bisher deines Lebens, von daher können wir da ja. Nein, aber die Frage, die jetzt auch wieder aus diesem Fragenset kommt, darf ich dich das fragen, von Hotel Matze beherzt, die habe ich rausgesucht, ehrlicherweise. Normalerweise kommen da Zufallsfragen, aber ich fand diese sehr interessant. Thomas, wofür nutzt du deine Verantwortung?
Oh, das sind aber Scheißfragen, ne? Scheiß gute Fragen sind das. Wofür nutze ich meine Verantwortung? Verantwortung ist ja so eher ein unbestimmtes Hauptwort. Also was bedeutet denn Verantwortung? Ich habe eine Familie und für diese Familie habe ich Verantwortung. Als Teil dieser Familie trage ich meine Verantwortung. Das ist, oder so sehe ich das zumindest, dass es meiner Familie, das heißt meine Frau und meine beiden Kinder, dass es denen gut geht. Mhm. Also meine kleinste Familienteil. Dann gibt es natürlich, wie gesagt, meine Schwester und so, aber Familie ist für mich der höchste Wert, und wofür ich das nutze, ist natürlich auch, dass ich mit dieser Familie lebe und dass mir das natürlich auch Energie und Liebe, im besten Falle Harmonie und Geborgenheit gibt. Und dafür nutze ich diese Verantwortung. Was heißt nutzen? Also das ist ja auch, Verantwortung ist ja etwas, was ja, worum man nicht herumkommt, sage ich mal. Ich kann mich dieser Verantwortung ja nicht entziehen. Und der erweiterten Verantwortung, die sehe ich so, dass ich sage, was kann ich für diese Gesellschaft tun? Aber das pendelt immer manchmal so nach zwischen, macht euren Scheiß doch alleine, ich bin jetzt Hedonist und ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas ausdrücken, irgendwas bewegen, weil sonst habe ich keinen Platz in so einer Gesellschaft. Also das hört sich jetzt dramatischer an, als es tatsächlich ist, aber das pendelt immer so ein bisschen hin und her, weil manchmal denke ich ja, wo soll ich anfangen? Ne, wo soll ich anfangen? Und dann, ja, vor deiner Haustür, das mache ich. Das hat aber, da sehe ich im Moment eben, bewegt sich wenig, beziehungsweise diese Spaltung, und darüber reden wir ja eigentlich immer wieder, Andreas, diese Spaltung der Gesellschaft schreitet fort, ja. Und das ist eben so ein bisschen, wo ich auch sage, du musst jetzt mal ein bisschen was für dich machen auch, damit es dir besser geht, weil nur wenn es einem selber besser geht, das ist zumindest meine tiefste Überzeugung, dann kann man auch anderen helfen. Ne? Also, und das ist damit habe ich die Frage hoffentlich irgendwie beantwortet. Und erwachsen sein, diese Definition, darauf muss ich auch noch mal ganz kurz eingehen, dass du sagst, also seit meiner Heirat, das war immer mein Bestreben, eine Familie zu gründen und ein Haus zu bauen. Das ist dann ja einmal schon richtig in die Hose gegangen, das erzähle ich jetzt nicht weiter, aber da schließt sich der Kreis zu Kleinprafzhagen. Da war das alles so eine Art Disneyland, so eine Art Scheinwelt, Potemkische Dörfer oder wie das heißt. Und da ist das dann auch alles natürlich krachend eingestürzt. In dem Moment, wo ich aber den Wunsch losgelassen habe, zu sagen, ich will aber eine Familie, ich will Kinder, ich will eine tolle Frau, die mich so akzeptiert, wie ich bin. In dem Moment, wo ich das losgelassen habe, kam alles auf einmal. 2009 kam Nicole, 2010 und 2013 kamen die Kinder, und dann fiel alles an seinen Platz. Also manchmal dieses Loslassen, ich weiß, das hört sich dämlich an, aber das ist vielleicht so ein bisschen philosophisch angehauchter, feinstofflich angehauchter Ratschlag. Die Kunst liegt manchmal im Loslassen. Ich weiß, wir leben in einer erfolgsdefinierten Gesellschaft, wo man sich durchsetzen muss, wo man Alpha-Male sein muss, wo man deine Ziele erreichen muss. Es ist jetzt eine kleine Übertreibung und Zuspitzung, aber manchmal liegt die Kunst vielleicht auch in, ich lasse jetzt einfach mal los und guck, was passiert. Das ist vielleicht ein schönes Abschlusswort und vielleicht auch so ein bisschen mein Lebensmotto.
Ja, du warst absolut. Das ist völlig legitim und völlig richtig. Also ich finde, es muss gar nicht kommentiert werden. Also ich finde es gut, das einfach so stehen zu lassen. Und deswegen glaube ich, ist es ein guter Punkt, auch zu sagen, wir können die Folge schließen.
Genau, ja, ist ein schönes Schlusswort.
Über den Gegenwarts-Thomas, da muss man einfach nur die vergangenen Folgen mal hören. Da erzählst du viel über dich und wirst auch in Zukunft noch viel über dich erzählen. Aber es, glaube ich, war eine Möglichkeit, dich jetzt mal so ein bisschen von dem vom Alltag losgelöst kennenzulernen.
Ne? Genau. Vielen Dank dafür, dass du das so sehr einfühlsam und sehr tolle Fragen. Ich habe dieses Fragenset ja auch hier. Also Matze müssen wir uns auf jeden Fall mal vorknüpfen. Gibt der eigentlich Interviews?
Weiß doch, macht er schon, ja. Also ich glaube, wir schreiben ihn einfach mal an.
Und damit sage ich dir vielen Dank, Andreas, und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Also ich habe jetzt auch wirklich nicht gedacht, ich habe jetzt einfach nicht gedacht beim Reden. Ich habe einfach geredet, wie mir der Schnabel gewachsen ist, aus dem Gefühl heraus.
Ja, wir lassen das jetzt unseren Anwalt noch mal prüfen, ob da Schwierigkeiten sind.
Aber genau.
Ich glaube, wir müssen nicht schneiden.
Nein, wir sagen jetzt einfach Tschüss.
Tschüss und Ende.